Was muss eigentlich aus unserer Sicht getan werden, damit sich mehr Menschen wieder für ein Ehrenamt begeistern? Genau diese Frage wollen wir heute in der Diskussionsfolge einmal für uns und hoffentlich auch für dich beantworten. Und damit herzlich willkommen im Vereinsstrategen Podcast, deinem Podcast mit allen Themen rund um das Ehrenamt und das Vereinsmanagement. Heute natürlich mal ganz klassisch wieder einer unserer Lieblingsschwerpunkte, nämlich das Ehrenamt. Also wir haben es heute schon angeteasert, es geht um die ganz, ganz große Sache.
Ja, ich bin sehr gespannt auf die neuen Zahlen des Freiwilligen-Surveys, welcher 2025 rauskommen wird. Hintergrund ist, dass wir im Vergleichszeitraum von 2014 bis 2019 und damit in der Erhebung vorher ca. 1 Million Engagierte weniger zählen als noch 2014, wohlgemerkt im Sport. Mal schauen, ob dieser Trend sich fortsetzt und ob es eine Ableitung gibt, welche Rolle diese Pandemie gespielt hat, die ja irgendwie in der Zwischenzeit mal lag. Festhalten können wir auf jeden Fall, dass auch der demografische Wandel vor dem Ehrenamt keinen Halt macht. Etwa jede 5. Engagierte ist mittlerweile in der Altersrange zwischen 50 und 59 Jahren. Und gerade bei den jüngeren Engagierten hat es einen Rückgang gegeben. Das ist empirisch belegt und schlecht für uns als Verein. Das Engagementpotenzial auf der anderen Seite ist aber da. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, liegt heute höher als vor 30 Jahren und etwa 20% der Vereinsmitglieder engagieren sich sowieso schon. Unsere Aufgabe ist es also, das Ehrenamt so schmackhaft wie möglich zu machen und die Unentschlossenen anzusprechen und zu ködern.
Und genau deswegen wollen wir heute einmal schauen, welche Vorschläge und Wünsche wir denn so äußern würden, genau zu diesem Thema. Das hier ist also eine Diskussionsfolge. Das Format kennst du vielleicht auch schon, das gab es einmal bisher. Und es gibt natürlich ein paar Regeln an der Stelle, wo wir uns beide dran halten müssen. Wir haben uns heute zum Ziel gesetzt, ein paar Dinge zu benennen, die die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt verbessern würden. Dazu gehören natürlich auch die Vereinbarkeit von Ehrenamt, Beruf und Privatleben dazu. Wir nehmen uns dabei ein paar Themenbereiche vor und arbeiten mit einer Zeitvorgabe pro Block 10 Minuten, damit es hier nicht zu sehr ausufert. Wir sind ja schließlich keine Politiker.
Normalerweise würden wir gegensätzliche Positionen einnehmen. Das machen wir heute aber nicht. Wir werden aber bestimmt den ein oder anderen unterschiedlichen Blickpunkt in unseren Argumenten finden. Alles in allem wird das heute eine Episode mit Wünschen und Anregungen. Manche davon vielleicht nicht mehr neu und manche davon auch nicht vielleicht super schnell umsetzbar. Das nehmen wir uns aber raus. Natürlich ist diese Liste nicht abschließend und wenn wir mehr Zeit hätten, würde uns bestimmt noch etwas einfallen. Und so richtig inhaltlich tief können wir auch nicht auf jeden Punkt eingehen. Das können wir dann gerne mal an einer anderen Stelle mit einem Experten machen, wenn du dir das wünschst. Schreib uns dazu gerne im Nachgang, wenn du das hier fertig gehört hast. Am Anfang vielleicht mal so als Einordnung für dich, dass wir uns mit 3 Themenbereichen näher beschäftigen wollen. Der Vereinsbrille, dem Blick auf die Unternehmen und auf die Politik. Wir beginnen dabei natürlich in einer ganz hohen Flughöhe und starten mit der Politik und arbeiten uns dann langsam weiter runter. Die 3 typischen Problemstellungen für Engagierte, die sollten dir auch bekannt vorkommen. Die sind nämlich bekannt, und zwar zu wenig Zeit, zu viel Bürokratie und zu wenig Anerkennung und Wertschätzung. Und auch diese 3 werden eine Rolle spielen bei unseren Überlegungen. So, und wenn das gesagt ist, dann starten wir auch jetzt den Timer und legen los. Was können Vereine, Unternehmen und die Politik also tun, um die Problemstellung des Ehrenamtes zu verringern und das Ehrenamt zu stärken? Martin, starte den Timer. 10 Minuten.
Es läuft.
Dann starte ich gerne einmal. Wir hatten das Thema Politik und für mich ist da ganz oben auf der Liste, dass wir momentan eigentlich keine Beratung zu Engagementthemen auch in Engagementzeiten haben und anbieten können. Sprich, wenn die Menschen Feierabend machen, dann haben auch die Behörden und die Förderantragsteller oftmals Feierabend. Das heißt, wenn ich dort jemanden nach 17 Uhr erreichen möchte, dann ist das schwierig. Das würde also helfen, vielleicht das ein oder andere Problem zu lösen und engagementfreundlicher zu sein. Und dazu gehört für mich dann auch, dass Engagement als Leistung anerkannt wird, wenn ich einen Fördermittelantrag stelle. Das heißt, diese Entkopplung von reinen Geldleistungen wäre aus meiner Sicht sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich möchte mein Vereinsheim erneuern, dann wird auch die Arbeitszeit dort anerkannt als Eigenleistung, als Eigenmittel. um eben Drittmittel zu bekommen.
Aber bist du denn der Meinung, dass es grundsätzlich politisch eigentlich sinnvoll ist, zu sagen, dass, also häufig ist ja so, dass ich solche Anträge für Fördermittel dann entweder regional beantragen muss, gibt ja relativ wenig bundesweite. Bist du denn der Meinung erstmal, dass das eine gute Idee ist, dass wir politisch gesehen so, sag ich mal, in diesem föderalen System auch fördermittelmäßig so weiterarbeiten sollten? Also ich meine, grundsätzlich ist es ja gut, was du sagst, aber ich bin immer der Meinung, vielleicht sollte man auch, um sowas zu vereinfachen, genau das, was du gesagt hast, also wir müssen immer mit den Leuten so viel sprechen, weil so viel unklar ist, dass wir einfach mal versuchen, erstmal eine einfache Linie ins gesamte Themengefeld reinzubringen. Ist das nicht eigentlich nochmal sinnvoller?
Also die Frage stellt sich ja, föderales System ja oder nein. Ich denke, daran wird sich nichts ändern in naher Zukunft. Sportförderung ist nun mal die Sache der Länder. Es gibt Bundesagenturen, beziehungsweise die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, ist ja eine Bundesstiftung, die zum Beispiel auch schon ehrenamtliche Leistungen als Eigenmittel anerkennt. Dementsprechend einen gewissen Trend gibt es dort, aber noch nicht flächendeckend. So, das föderale System jetzt abzuschaffen oder zu reformieren, glaube ich, wird eher nicht passieren, würde vielleicht auch nicht helfen, weil natürlich auch die Haushaltslage überall unterschiedlich ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir diesen Bürokratieabbau, und das ist immer einfach gesagt und schwer umgesetzt, ne? Die Politik redet seit Jahren, Jahrzehnten darüber, wir wollen die Leute entlasten. Unterm Strich kommt nicht nur gefühlt immer mehr dazu, auch in der Praxis. Von daher, was ich mir wünschen würde, auch, dass das Thema einfacher wird. Ja, also wenn ich jetzt an die DSGVO denke, Datenschutz, Steuern, Aufbewahrungspflichten, irgendwas, das Thema ist nicht einfach. Also es ist sowieso ein komplexes Thema, diese Spezialthemen zu bearbeiten, aber sie werden auch in so einer Fachsprache irgendwie rübergebracht. Also in so Behördendeutsch auf der einen Seite. Ich würde mir also auch wünschen, dass Förderanträge in einfacher Sprache geschrieben werden, dass Menschen, die vielleicht keinen Studienabschluss haben, auch verstehen, was kann ich denn eigentlich fördern, was muss ich dafür bringen und was ist der innovative Charakter eines Projekts oder so. Das Ganze kann man also engagementfreundlicher auch noch machen und das hat eben auch Auswirkungen auf die Gesetzgebung in den Ländern und damit eben auch die Vereine.
Ja, was ich nur einfach meine an der Stelle ist, also ich gehe auch gleich auf einen anderen Punkt ein, aber das Problem, was wir im Ehrenamt haben, ist das Thema Zeit. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, so wie die Strukturen aktuell sind, jetzt mal unabhängig föderal oder zentralistisch, sind die Strukturen auf jeden Fall so, dass sie sehr zeitraubend sind. Deswegen meinte ich, ich will gar nicht das föderale System umstellen, aber ich finde schon, dass wenn dem Bund das angeblich so wichtig alles ist, wir uns immer so damit preisen, dann könnte man ja auch überlegen, ob man, wie auch in der Schulpolitik, also ich kenne das alte Thema alles, aber quasi versucht zumindest Dinge anzupassen. Also zu sagen, okay, du musst dich nicht in jedem regionalen Bereich nochmal, sind nochmal drei zusätzliche Anforderungen notwendig, um irgendwas zu bekommen. Also dass du da einfach zumindest versuchst, ich werde nicht das föderale System auflösen, aber dass du zumindest versuchst, irgendwie zu sagen, okay, da gibt es mehr Gemeinsamkeiten, du musst nicht so viel einarbeiten. Und genauso in dieselbe Richtung, was du auch gesagt hast, so ein bisschen dieses Simplification-Thema und DSGVO habe ich auch bei mir. Warum können wir nicht einfach sagen, es gibt einfach, der Bund, keine Ahnung, investiert ein paar hundert Millionen, meinetwegen auch weniger, weil er so viel braucht es gar nicht mehr, macht einfach kostenlose Abrechnungsprogramme, macht kostenlose Mitgliederprogramme, macht Verwaltungsprogramme, da gibt es dann feste Schulungen, die sind alle DSGVO-konform, wenn ich die benutze, habe ich überhaupt keinen Trouble. Warum können wir nicht sowas mal machen? Oder es gibt einen zentralen Katalog, wo einfach drin steht hier, du kannst dich mit deiner Software bewerben, die ist DSGVO-konform, geeignet für Vereine, dann gibt es einen Katalog und aus der kannst du greifen und bist dann quasi zum Beispiel haftungstechnisch komplett raus aus dem Thema. Das würde schon mal so viel Zeit saven, weil einfach nur die Leute wissen, okay, wenn ich das nehme, bin ich auf der sicheren Seite. Klar, ist ein Eingriff in die Privatwirtschaft, weiß ich auch, aber wie gesagt, Vereine sind sowieso speziell in die ganze Landschaft, dementsprechend würde ich das gar nicht so kritisch sehen. Und was ich auch mir so überlegt habe, in dem Zuge ist zum Beispiel auch, wenn wir jetzt an unsere eigene Vereinsgründung zum Beispiel nachdenken. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Vereinsgründung ist relativ schwierig für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Für jemanden, der aus dem Ausland kommt, ist es noch schwieriger. Und sie erfordert Geld, das du eigentlich am Anfang gar nicht hast. So, das heißt, wie cool wäre es denn eigentlich, wenn du sagen was, ey, ich will Ehrenamt fördern, ich will auch Vereinsgründung fördern. Du sagst einfach pauschal, der Staat gibt dir 2000 Euro, damit du die Kosten quasi komplett decken kannst und Startkapital hast, also so eine Gründungskosten. Und dann kannst du quasi schon mal in, sagen wir, Ehrenamtsprogramme investieren. So, dann können Leute, die ihre Vision haben, aber zum Beispiel junge Leute, die vielleicht kein Geld haben, aber einen Verein machen wollen, sagen, ey, ich habe jetzt die Zeit, ich möchte mich jetzt ehrenamtlich engagieren, ich gründe jetzt einen neuen Verein und wenn sie dann vielleicht in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren arbeiten müssen oder Familie haben und dann rausgehen, ist aber die Basis schon mal gelegt an der Stelle und das würde ich eigentlich super finden.
So auf jeden Fall eine gute Idee, dass man so eine Art Gründungsdarlehen bekommt. Das kann man ja auch dann vielleicht in ein paar Jahren Stückelung zurückzahlen oder so.
Ja, oder warum nicht umsonst? Ich meine, Ehrenamt am Ende, das ist ehrenamtliche Arbeit, die an der Gesellschaft getan wird. Der Staat ist daran interessiert, das würde ich noch nicht mal Rückzahlung machen. Weißt du, es ist einfach nur schon mal das Danke im Vorhinein dafür, dass du dich engagieren möchtest. Ja. Ist ja nicht für dich privat.
Ja, genau. Ich hab einen ähnlichen Punkt, beziehungsweise wir hatten über das Thema Bürokratie ja schon gesprochen. Ich glaube, also diese Synergien, du hast es gerade angesprochen, bei Software wäre absolut sinnvoll, wenn es da was geben würde. Eingriff in die Privatwirtschaft, ja, da kann natürlich sich aber auch sportpolitisch ein großer Verband positionieren und eine Empfehlung aussprechen. Auch das wird ja oft nicht getan. Oder auch mit einem Hersteller zusammenarbeiten, Kooperationen schließen. All das ist ja möglich, wenn man sich diesen Schritt traut. Zum Thema Bürokratie kann ich noch einbringen, so ein paar Dinge, die für mich eigentlich sogar einfach umsetzbar wären. Sowas wie zum Beispiel eine einfache Nachweisführung und Aufbewahrungsfristen bei Projekten und Vorhaben bis 5.000 Euro, dass man da Sonderregelungen verabschiedet, dass man eben nicht alles gefühlte 100 Jahre aufbewahren muss, dass man nicht immer einen Finanzierungsplan, einen Mittelverwendungsnachweis und alles für jeden Euro haben muss, wenn es eben gewisse, ich will es fast Bagatellgrenzen hier gibt, weil viele Projekte sind eben so im Rahmen bis 5.000 Euro und dementsprechend, wenn ich natürlich ein größeres Bauvorhaben habe, keine Ahnung, dann ist die Bürokratie dahinter natürlich nochmal eine ganz große. Aber ja, das wäre was ich mir wünschen würde. Genauso wie natürlich auch das Thema Höhe von Aufwandsentschädigungen und des Steuerfreibetrages. Wir hatten das Thema Rentenpunkte ja schon an anderer Stelle. Ich glaube, das wird auf absehbare Zeit nicht kommen, da einfach viel zu teuer und keine Gegenfinanzierung in Sicht. Aber eine Flexibilisierung für Menschen, die auch viel ehrenamtlich tätig sind, eben diese 3.000 Euro für Übungsleitende und 840 Euro für Menschen in einem Wahlamt nochmal anzuheben und da eben irgendwie eine Möglichkeit geben, das wäre schon sehr sinnvoll, um eben die Menschen, die sowieso schon viel machen, nicht auch noch dazu zu bringen, dass sie das Ganze am Ende versteuern müssen, weil auch da gemeinnütziger Verein heißt für mich in vielen Fällen halt, dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist und sich auch lohnen kann.
Ja, ich würde in dieselbe Stelle reinhaken. Wer, sag ich mal, einen Ausweis einer Behinderung hat, der kann ja steuerlich ab einem bestimmten Grad auch, kriegt einen Freibetrag zusätzlich in seiner Steuererklärung. Warum können wir nicht einführen, dass es einen Freibetrag gibt, wenn du ein Wahlamt übernimmst zum Beispiel? Das heißt, du gehst in deiner Steuererklärung hin und sagst hier, ich bin Vorstandsvorsitzender des SG irgendwas, sage hier, ich habe diesen Posten und kriege einen Freibetrag meiner Steuererklärung angerechnet. Das wäre doch super. Das ist auch nicht kompliziert, muss man ehrlich sagen. Ein zweiter Punkt, den ich hätte, wie man Ehrenamt schützen kann. Warum können wir nicht sagen, Ehrenamt ist ja auch Arbeit an der Gesellschaft so. Und wir wissen ja, dass es wahnsinnig schwierig ist, Vorstandsämter zu besitzen. Warum können wir nicht sagen, wenn du 10 Jahre im Vorstandsamt besetzt hast und das nachweisen kannst im Verein, warum kriegst du dann nicht einen Rentenpunkt mehr am Ende zum Beispiel? So, ein Rentenpunkt sind 40 Euro pro Monat ungefähr. Das heißt also, sag mal, du bist 40 Jahre im Verein, dann kriegst du an Rente 160 Euro. Mehr am Ende des Tages. So, das ist jetzt für den Staat ein ganz guter Deal, würde ich sagen. Und das ist nachweisbar. Ich rede jetzt nicht von, ich backe mal Kuchen. Ich rede wirklich von den großen Problemfällen, die wir einfach an der Stelle haben. Warum können wir das nicht machen? Das ist relativ einfach, das einzuführen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir haben 80.000 Vereine oder 86.000 Vereine mal 3. Das ist die Anzahl an Personen, die das betreffen würde. Nicht alle gehen gleichzeitig in Rente und auch nicht alle machen das jetzt 10 Jahre. Aber es wäre halt ein Punkt, das attraktiv möglichst lange zu halten. Und wäre halt auch eine schöne Form des Dankesagens und wäre halt nachgekoppelt und würde dann auch, sag ich mal, diesem Problem, die Leute, die viel arbeiten, die können sich ehrenamtlich nicht engagieren, aber die Leute, die weniger verdienen und sich vielleicht ehrenamtlich engagiert werden, kriegen dann nochmal eine Möglichkeit, ihre Rente aufzustocken an einer sinnvollen Stellung an der Zeit. Und da klingelt auch schon unser Timer.
Die Zeit fliegt, genau, zum Thema Rentenpunkte. Du hast natürlich jetzt eine vereinfachte Milchmädchenrechnung gemacht. Da müssten dann auch Leute aus dem THW oder anderen Freiwillige Feuerwehr und so mit rein. Das ist ganz klar. Das noch als kleinen Abschluss dazu. Eine Sache nehme ich mir noch raus, weil total wichtig und das passt jetzt außerhalb des Zeitlimits auch. Wir brauchen ganz, ganz dringend moderne Räume und Ausstattungsmittel. Dazu gehört eine moderne IT-Infrastruktur und die Kenntnis darüber, weil die sind Mangelware. Auch da darf politisch gerne mehr gemacht werden, sprich schnelles Internet auch auf dem Land, Internetempfang in allen öffentlichen Turnschulen, Internetempfang in allen öffentlichen Turnhallen und in Schulen und so weiter. Ja, also wir brauchen auch jetzt ein stabiles 4- und 5G-Netz, damit wir vernünftig digitalisieren können.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil, würde ich sagen. Das sind die Unternehmen gewesen. Ich starte mal wieder diesen wunderschönen Timer. So, Unternehmen. Mein erster Punkt wäre, Unternehmen haben einfach wahnsinnig viel Expertise, wenn wir mal ehrlich sind. Jeder in seinem Bereich, Handwerksbetrieb hat eine Seite, aber es gibt ja auch Leute, die Marketing machen, Finanzen und so weiter. Wenn wir ehrlich sind, das sind ja alles Fachexperten in ihrem Bereich. Und wenn sie wirklich Ehrenamt unterstützen würden wollen, wäre es doch super, wenn wir diesen Wissenstransfer darstellen können. Also es wird ja immer wieder diskutiert, ob Unternehmen, Engagierten oder sage ich mal Arbeitnehmern, die engagiert sind, quasi so zusätzliche Freizeit geben sollten, also quasi bezahlte, engagierte Zeit. Ich persönlich bin da aus, können wir vielleicht noch diskutieren, aber ich bin da nicht so ein ganz großer Fan, aber was ich super finden würde, ist, wenn quasi man diese Zeit dahin investieren würde, Wissenstransfer an verschiedenste Vereine zu machen. Also sei es Seminare, sei es irgendwie, er schickt nochmal eine Grafik rüber und du guckst nochmal drüber und so. Einfach wirklich, dass die Leute nicht einfach irgendwas Engagementmäßiges machen, sondern quasi ihre Fachexpertise nutzen, um Vereine voranzubringen. Weil das ist, glaube ich, nochmal viel effektiver und wahrscheinlich auch effizienter, als wenn die irgendwas anderes machen, nur um sich quasi, ja, vielleicht nicht selbst zu erfüllen, aber noch was zu tun, weil das können sie in ihrer Freizeit machen. Also ich bin der Meinung, ein Unternehmen kann jetzt nicht einen, auch wenn wir jetzt über 4-Tage-Woche sprechen und man sagen könnte, gut, vielleicht macht man den 5. Tag dann Ehrenamtstag oder so anstelle von 5 Tagen arbeiten. Aber ich finde es schwierig, den Arbeitnehmern das überzubeuteln, den Arbeitgebern, Entschuldigung, das überzubeuteln, weil am Ende ist das ein, wie Sie sagen, Versagen vom Staat, aber natürlich eigentlich eine Staatsaufgabe und keine Unternehmensaufgabe.
Also du meinst damit so ein kleines Pro-Bono-Engagement, das heißt, ich möchte etwas grafisch gestalten, mache einen Entwurf, schicke das an ein Grafikunternehmen und die mit Expertise schauen drüber, geben mir Tipps oder verändern, verbessern das für mich?
Genau, weil die brauchen halt vielleicht nur 5 Minuten, wo du 2 Stunden dran gesessen hast, weil du es einfach nicht kannst. Oder können halt irgendwelche Vorträge machen und zeigen dir, wie ein Programm funktioniert, um dich irgendwo einzuweisen, das wäre doch super.
Auf jeden Fall wäre das super. Und ich finde es schön, weil wir haben, glaube ich, die erste unterschiedliche Position dann doch gefunden. Du hast gesagt, dieses Anerkennung von Ehrenamt als Zeit bist du nicht so der Fan von. Ich habe es bei mir aufgeschrieben, als genau das hätte ich gerne. Weil gerade jüngere Menschen entwickeln sich im Ehrenamt eben weiter. Sie bekommen Verantwortung, sie dürfen Sachen ausprobieren. Und gerade diese Flexibilität, das ist eben auch Arbeitszeit sein kann, sollte es aus meiner Sicht gerade für junge Menschen geben. Modell A, was ich mir schon öfters mal auf irgendwelchen Veranstaltungen vorgestellt habe, ist, dass Azubis zum Beispiel 4 Wochenstunden Arbeitszeit angerechnet bekommen, wenn sie sich engagieren. Das wäre so ein Vorschlag, den ich unterbringen könnte. Und damit können sie dann gerne auch so die Randzeiten mit abdecken, ne? Weil wir wollen ja in dem Punkt Ganztagsbetreuung zum Beispiel reingehen oder Vormittagssport, auch da könnte man eben was mitmachen. Und ich überspitze das mal und sage, wenn dieser Azubi in der Berufsschule ist, dann meckert ja auch keiner und die Person wird weiterbezahlt. Dementsprechend sind das maximal 10% der Arbeitszeit und hätte einen massiven Impact auf die junge Person und dementsprechend auch auf den Betrieb und natürlich auch auf die Vereinslandschaft.
Also, ich glaube, wir müssen jetzt ein paar Sachen nochmal unterscheiden. Also klar, bei jungen Personen würde ich sogar zustimmen, das hat sicherlich einen Effekt. Aber du musst ja wieder gucken, dass du da nicht altersdiskriminierend bist, wenn du sowas anbietest. Die Frage, ob du es als Gesamtlösung oder als Individuallösung machst. Individuallösung, jeder Betrieb ist frei. Aber es gibt einfach, glaube ich, Arbeitsstellen, da ist das nicht möglich. Also stell dir mal vor, du bist jetzt im Bereich wie Gesundheitswesen, Krankenschwester. So, jetzt sagst du, du arbeitest 40 Stunden und jetzt sagen dir 50% deiner Belegschaft, wo du schon unter zu wenig bist, ja, wir haben jetzt ein Recht auf 4 Stunden Ehrenamt, das wollen wir jetzt einlösen, wir arbeiten jetzt nur 36 Stunden. Was ist mit Leuten, die keine Zeiterfassung haben? Da sagt der Arbeitgeber ja hier, das ist die Arbeit und wenn du das schaffst, dann kannst du gerne dein Ehrenamt machen und wenn nicht, ich möchte, dass das morgen fertig ist. Also das Problem ist ja dieses Pauschale, wir machen das mal und wir ziehen quasi den Arbeitgebern das über. Das muss nicht unbedingt für die Arbeitnehmer von Vorteil sein, das kommt sehr auf die Branche an. Individuell, wenn ein Betrieb das sagt, bin ich der Erste, der sagt, das ist super. Aber ich finde es ganz schwierig, das quasi dann gesamtmäßig drüber zu ziehen und zu sagen, ja, wenn wir das jetzt auch wieder nochmal auf die politische Ebene gehen, das dann so zu machen. Und weil das sind ja auch immer die Diskussionen, die dann kommen. Was ich viel besser dagegen finden würde, wäre, wenn man eine Art, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken, so eine Art Spendenpool vielleicht nochmal einrichtet, wo Unternehmen quasi in die Gemeinschaft reinzahlen können. Ein bisschen so die Idee, was ist die Idee, aber so ein bisschen habe ich drüber nachgedacht gehabt, dass es ja sowas wie früher Bayer gab, die halt ihre verschiedenen Sparten hatten, beziehungsweise ihre verschiedenen Vereine, die sie unterstützt haben. Man muss ja einfach festhalten, dass so ein intensives Engagement deutlich zurückgegangen ist. So, es gibt die Kleinstbetriebe, aber die Großen, dass die jetzt wirklich kleinere Vereine sponsoren, das ist selten. Wenn sie aber sich wirklich an der Gemeinschaft beteiligen wollen und das wirklich so wichtig ist, dass wir auch alle Arbeit machen können, dann können sie ja auch gerne ihren Beitrag dazu zahlen, weil ein großer Zeitraubpunkt ist ja auch ganz klar, wir müssen irgendwelche Mittel aufwenden, das Geld reicht da nicht, wir müssen da wieder umplanen, weil das ist und das ist nicht. Warum können wir nicht einfach aus Unternehmenssicht auch, sag ich mal, wo die Angestellten sind, so wie früher, vielleicht also sagen, hey, komm, es gibt einfach so einen Pool, anstelle von Arbeitszeit geben wir euch Geld und dann könnt ihr gucken, ob wer euch einen Hauptamtler schafft, eine 450-Euro-Kraft und so weiter, aber wir wollen euch unterstützen in eurer Arbeit und ihr dürft entscheiden, aber nicht die einen geben das und die anderen geben es nicht, weil dann kannst du auch ein bisschen gucken, wie das so flexibel passt. Verstehst du, was ich meine? Also, dass der Ansatz quasi genau der andere ist, den du gerade siehst.
Ja, und das ist ja das Spannende. Am Ende ist es komplex und es gibt keine Lösung für alle. Was mir wichtig ist, dass wir auf der Arbeit oder in diesem Zusammenspiel zwischen Berufsleben, Privatleben, Ehrenamt eben so ein Klima und eine Kultur der Wertschätzung haben. Also, weil die Arbeit ist nicht immer die Nummer eins und am Ende haben wir natürlich auch eine gewisse Unternehmenskultur und ich nenne es immer gerne die Illusion von flexiblem Arbeiten, zum Beispiel bei gleichzeitiger Kernarbeitszeit. Wir reden oftmals davon, dass Sport in den Morgenstunden und am frühen Nachmittag nicht abzudecken ist durch Leute, die berufstätig sind. Jetzt arbeiten aber doch ja einige Menschen jetzt, ne, du hast die Krankenschwestern und Co. angesprochen, die haben vielleicht Schichtdienst, da wäre das mal möglich, aber nicht immer. Aber wir haben auch viele, die im Büro arbeiten, wo es durchaus machbar wäre, wenn wir flexible, echte flexible Arbeitszeiten haben. Wo ich dann sagen kann, okay Leute, ich habe von 11 bis 1 einen Kurs, mache danach eine Mittagspause, weil ich was zu essen brauche, vielleicht der Familie etwas zu essen kochen muss, keine Ahnung. Und bin in diesem Zeitraum mal nicht erreichbar, arbeite dafür aber dann abends nach. So, das, wäre das so ein Zwischenmodell, ich bekomme nichts anerkannt, dafür habe ich echte flexible Arbeitszeiten, kann mir alles einteilen nach meinen Bedürfnissen. Jetzt habe ich aber natürlich die Problematik, dass der eine oder die andere Chef, Chefin von mir verlangt, dass ich aber zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar bin, was dann wieder dem gegenüber spricht. Oder dass von den Kollegen sowas kommt wie, na, arbeitest du heute wieder nur einen halben Tag oder sowas? Ich habe dich ja gar nicht erreichen können. Also auch das hat noch etwas in dieser Feinheit damit zu tun, dass wir so ein bisschen auch in der Kultur im Unternehmen arbeiten müssen, um eben Ehrenamt dort als wichtigen Teil der Gesellschaft zu platzieren.
Ja, und da würde ich gleich einhaken, das passt eigentlich perfekt. Wenn wir uns mal einen bestimmten Bereich von Unternehmen nämlich rausnehmen, nämlich das Thema Medienunternehmen zum Beispiel, und du sagst, es muss mehr Wertschätzung und mehr Sichtbarkeit geben, dann sind Medienunternehmen aus meiner Sicht da definitiv rauszunehmen. Denn, sind wir mal ehrlich, wir produzieren in den Medien regelmäßig irgendwelche Vorbilder, seien es gute, seien es schlechte, Fußballer werden zu Topstars, irgendwelche Musiker werden zu Topstars, dann gibt es irgendwelche Leute, die machen extrem was am besten, sie springen aus 850 Metern ohne Fallschirm und ohne Bungee-Seil in einen Heuhaufen, in Social Media, das sind die Vorbilder, die uns präsentiert werden. Versuchen wir mal Ehrenamtsvorbilder zu finden. Pascal, fällt dir eins ein, wo du dir sagen was, das ist ein großes Ehrenamtsvorbild?
Also jemand, der sich engagiert und den ich jetzt als Vorbild deswegen, rausstellen kann?
Genau, und der deswegen vielleicht auch bekannt ist, von den Medien gepusht wird, weil er sich engagiert. Also jetzt mal Mutter Teresa mal ausgenommen.
Ja gut, also da gibt es lokal sicherlich einige. Es gibt auch immer wieder Leute, die sich in Themen besonders herausstellen. Also mir fallen da schon ein paar Leute ein. Aber so, dass es jetzt die nächsten TikTok-Stars wären oder dass sie irgendwie in der Tagesschau auch präsent sind, das hast du eher weniger.
So ein Ehrenamtsinfluencer oder Ehrenamtsinfluencer grundsätzlich oder irgendwie die von den Medien dann gepusht werden, das wäre halt mal was, weißt du? Dann hast du diese, das Problem ist, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, was schon sehr folgt, was die Gesellschaft ihm vorgibt. Das merkst du ja an Modetrends und so weiter und so fort. Wenn das aber nicht da ist, in der Öffentlichkeit und nicht sichtbar ist, dann werden sich andere Leute nicht in diese Vorbildfunktion gehen. Stell dir mal vor, du würdest jetzt drei Influencer folgen, die machen jetzt, retten jetzt, keine Ahnung, Meeresschildkröten, peppen so einen Baby-Elefanten auf oder sowas. Das würdest du geil finden. Das wäre ein Ehrenamt. Und würdest du machen, außerhalb vom Sport. Aber es kann genauso sein, ein geiler Trainer, der, oder es kann ja auch ein Ex-Fußballer sein, der sich übelst ehrenamtlich engagiert und dann für mehr und mehr in diese Rolle kommt. Das gibt's ja auch vereinzelt. Und den Leute folgen, sagen so, geil, der macht Training und er findet das super toll und so weiter und so fort. Ich möchte das jetzt auch machen. So, und dann liest du halt so, Lothar Matthäus beendet nach 2 Jahren das Training, weil die Eltern so sehr geschrien haben. So. Ich wusste also nicht mal, dass Lothar Matthäus zwei Jahre ist.
Da ist der Timer schon wieder, genau. Ich wollte sagen, es gibt schon Influencer, die auch im Bereich Verein tätig sind. Schiedsrichter zum Beispiel fallen mir 1-2 Personen ein, die da auch ganz gut Reichweite produzieren. Am Ende hast du recht, die Medienlandschaft, die klassische Medienlandschaft zumindest, springt da nicht drauf auf. Liegt aber auch daran sicherlich, weil die Reichweite generierst du heute in der relevanten Zielgruppe nicht mehr über Funk und Fernsehen, außer du bist gerade Stefan Raab oder so, der nochmal ein Pseudo-Comeback irgendwie reinbringt, sondern eben auf den Plattformen, die irgendwie dezentral gesteuert sind, sei es TikTok, sei es Instagram, Facebook, YouTube, keine Ahnung. Aber gut, wir springen rüber zu den Vereinen, oder?
Genau, würde ich sagen, der Timer ist schon wieder gestellt. Du sagst, wenn ich starten soll, soll ich starten?
Ich bin bereit, ja, genau.
Gut, dann los geht's.
Genau, also mein erster Punkt beim Thema, was können Vereine eigentlich verändern, beziehungsweise was müsste angepasst werden, ist ganz klassisch und wir hatten es an vielen Ecken auch schon, die Vereinsstruktur, weil die Zeiten des Engagements häufig irgendwie nicht mehr zu dieser Lebensrealität passen und wir kriegen das natürlich nicht gänzlich gelöst, das ist auch ein Ausdruck des Wertewandels, den wir in der Gesellschaft haben. Das Thema Flexibilisierung von Arbeitszeiten haben wir gerade auch schon mal. Gleichzeitig haben wir diese FOMO, diese Fear of Missing Out in der Freizeitgestaltung und daher eben weniger Verbindlichkeiten und Verpflichtungen. Gleichzeitig aber auch viel mehr Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Streaming und Gaming ist dazugekommen, sind auch nette Zeitvertreibe. Schlussendlich müssten wir also als Vereine den Fokus legen auf projektbasiertem Engagement im Verein. Welche Teilaufgaben in der Vereinsentwicklung können also auf mehreren Schultern verteilt werden? Welche haben einen Anfangs- und einen Endpunkt? Also zum Beispiel die Erstellung der Neuauflage der Webseite oder der Vereinszeitung oder so. Das ist ein Projekt, da habe ich einen Anfang- und Endpunkt. Verschönerung des Vereinsheims, des Geländes, Mithilfe bei einem Event oder sowas, das kann ich machen. Kassenwart ist kein Event, ist auch kein Projekt, das wissen wir schon. Da braucht es dann also irgendwie andere gezielte Lösungen, zum Beispiel hauptberufliche Unterstützung.
Ja, also dieses Hauptamtthema und dieses Thema Strukturen muss man halt nachdenken. Also ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man feststellt, dass diese Struktur Verein, so wie sie gebaut ist, das wäre ja auch noch ein Punkt bei mir bei Politik einfach auch gewesen. Eigentlich bräuchte man wahrscheinlich nochmal ein neues gesellschaftsrechtliches Modell, was einfach anders aussieht. Aber ich will das jetzt nicht einfügen, weil das ja eigentlich ein anderer Punkt ist. Das Problem ist nur einfach, diese Strukturen sind halt nicht komplett steif, aber sind natürlich altertümlich. Also ganz ehrlich, so eine Mitgliederversammlung, 3 Vorstände und so weiter, so fort, klar, alles anpassbar, aber ist schon eher ungewöhnlich in der heutigen Zeit, wo alles immer quick and dirty und schnell gehen muss. Und darauf muss man sich einlassen. So, das heißt, Hauptamt kann eine Möglichkeit einfach sein, weil man einfach lästige Themen loskriegt, auf die, sage ich mal, Mitglieder keine Lust haben. Und Mitglieder sind am Ende auch Kunden. Und wir bewegen uns mit Verein halt auch in einem unternehmerischen Umfeld und müssen gegen Wirtschaftsunternehmen bestehen. So, wir haben große Vorteile, sowohl durch die, sag ich mal, durch die Politik in gewissen Arten und Weisen, zumindest was so Steuern angeht und Förderung auch. Aber wir haben natürlich gleich das Problem, dass natürlich die Konkurrenz natürlich immer mehr aufrüstet. Das heißt, da bin ich bei dir, Struktur ist ein Riesenthema, Hauptamt ist ein Riesenthema. Das Zweite, was ich glaube, was ganz wichtig ist, Vereine sollten sich nicht in Kleinigkeiten verrennen. Viele Vereine, aus meiner Sicht zumindest, beschäftigen sich mit Themen, die unnötig sind und einfach Kapazitäten und Zeit fressen, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch eine Vision zu haben, wo man eigentlich hin möchte, was das Ziel ist. Die Vision kann auch sein, es soll alles so bleiben, wie es ist, aber dann muss man nicht jedes Mal ein Fass aufmachen, nur weil jemand eine persönliche Attitüde nochmal hat. Deswegen, da würde ich dann als Verein gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen grob gesagt, wie gesagt, es ist auch nur eine Diskussion, aber das wäre das. Und was ich natürlich auch sehe, und wenn wir auch wieder beim Thema Strukturen remote arbeiten. Ich glaube, wenn wir darüber reden, dass wir Leuten halt einfach die Möglichkeit geben wollen, dass sie halt sich engagieren, dann müssen wir ihnen auch die Möglichkeiten geben, dass sie nicht persönlich da sind, wenn das irgendwie umsetzbar ist.
Ja, dazu gehört dann auch, ne, das ist ja zum Thema Remote, digitales Ehrenamt, dass das Ganze niedrigschwellig auch funktioniert. Also ein niedrigschwelliger Einstieg ins Ehrenamt muss ermöglicht werden. Du hast gesagt, man muss nicht immer vor Ort sein, um was zu tun und zu helfen. Das stimmt. Man muss diesen Menschen aber auch eine gewisse Mitbestimmung und Verantwortung geben, weil ansonsten gibt es dann wieder Frust. Und das ganze Thema niedrigschwellig, ja, möglichst ohne Verpflichtungen, das klingt jetzt irgendwie doof und passt nicht so in dieses Strukturfeld rein, aber das ist halt wichtig, gerade bei Jüngeren, direkt zu starten zu können, ohne Verpflichtungen und am besten in dem Feld, wo jemand auch Energie mitbringt und auf sich einbringen möchte. Also nicht direkt, du musst jetzt das alles machen, sondern was möchtest du denn verändern, was möchtest du bewegen und was sind deine Ideen? Und ich helfe dir, unterstütze dir, so ein bisschen Mentoring-Möglichkeit, das auch zu erreichen. Und dazu gehört dann eben auch Wertschätzung ab Tag 1. Schön, dass du da bist, danke, dass du was tust. Und nicht so mit der Verzweiflungskeule zu kommen. Ne? Also wenn du das nicht machst, dann macht das keiner und dann gehen wir hier unter. Heißt aber eben auch, wir müssen unsere Strukturen angehen, auf verschiedene Art und Weisen. Manche Dinge eben auf mehr Schultern verteilen, manche Dinge sicherlich in der Hauptberuflichkeit langfristig zu übergeben. Heißt ja auch nicht, dass wir immer jemanden anstellen. Heißt, wir können auch Tätigkeiten einfach outsourcen. Und eben, dass man die Möglichkeit schafft, auch außerhalb von Wahlämtern, außerhalb von irgendwelchen Gremien, die irgendwie berufen, gewählt, keine Ahnung was sind, sich dann zur Verfügung zu stellen, sich zu engagieren und das Ganze eben auch zu machen. Bedeutet aber auch, dass wir im Verein dann auch so eine Art Management und Betreuung von Engagierten brauchen, um das Ganze irgendwie zu koordinieren, weil ansonsten passiert nämlich das, was Martin gerade gesagt hat. Wir beschäftigen uns mit vielen Dingen, weil wir viel Energie haben, aber wir kommen nicht so wirklich voran, weil das Große und Ganze nicht zusammengehalten wird im Sinne von Vision, Mission und Vollgas in die richtige Richtung.
Ja, da hast du eigentlich schon fast alle wichtigen Punkte einmal zusammengefasst. Was ich vielleicht nochmal auch aufbringen möchte, also das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Episode bei uns mal gesagt gehabt, um jetzt mal den Bereich Unternehmen und Vereine nochmal zu verbinden, also jetzt außerhalb von Sponsoring, denkt einfach auch nochmal drüber nach, was habt ihr, sag ich mal, an Dingen, die einfach auch für Unternehmen einfach interessant sein können. Wir haben jetzt gesagt, ja, Unternehmen sollen Vereine möglichst unterstützen, sei es mit Wissen oder sei es mit Geld, aber ihr seid immer noch diejenigen, die junge Menschen zum Beispiel haben und für einen Handwerkerbetrieb, die dringend Leute suchen, die bezahlen halt am Markt locker 5.000, 6.000 Euro, um irgendeinen Azubi inzwischen zu finden oder jemanden, der vielleicht sogar schon fertig ausgebildet ist, um den dann ausbilden zu können oder weiterzuentwickeln. Ist super, wenn das bei euch im Verein landet am Ende. Und das hilft ja auch der Person weiter, die im Verein arbeitet. Und dann kann man nämlich genau diese Dinge umsetzen, worüber wir gesprochen haben. Wenn man sagt, hey, ich gebe dir diese Person so ungefähr oder ich versuche ihn zu überzeugen beziehungsweise stell den Kontakt her. Aber weißt du, wenn wir uns dann wirklich mal bei uns brennt, kannst du den vielleicht dann mal 3-4 Stunden freischalten. Das ist, glaube ich, so im Handwerkerbetrieb deutlich einfacher, als wenn du jetzt in einem großen Unternehmen bist, wo der Handwerker meist dann sagt, ey, komm, ja, komm, hier. Kriegst noch 10 Bretter dazu für eure Bühne, die ihr bauen wollt. Und dann ist gut. Haben wir nicht gesehen, wusste man nicht. Aber passt schon. Man bitte baut keinen Arbeitsunfall. Und das sind halt diese Sachen. Also man muss natürlich auch drüber nachdenken, wenn man weiß, dass wir Probleme haben mit Ehrenamtsgewinnung. Was sind Alternativen? Wie können wir auch Vorteile für unsere Ehrenamtler neben wertschätzender Kommunikation, spannenden Aufgaben, Projektsteuerung und so weiter schaffen? Wir müssen einfach weiterdenken. Das ist, glaube ich, so ein entscheidender Punkt. Und ich weiß auch, wenn das jetzt wieder hört, die anderen beiden Sachen Unternehmen, Politik hat da nicht so viel Einfluss. Wenn das jetzt hört, denke ich so, oh Gott, jetzt wollen die schon wieder, dass wir hier den ganzen Laden umdrehen und alles machen. Gefühlt haben wir da gar keine Kapazitäten. Ja, kleine Schritte machen. Immer wieder kleine Schritte. Auch wir haben in diesem Podcast, machen wir immer wieder kleine Schritte in diesem Podcast. Jeder alle 2 Wochen.
Ist auch okay, wenn man wieder zurückgeht manchmal. Ich habe noch, du hast gerade das Thema Fachkräfte ja so angesprochen. Auch das habe ich noch mit auf der Liste, nämlich noch 2 Punkte. Einmal das Thema Fachkräfte in Anführungszeichen, was ehrenamtlich ja auch oftmals sind. Und wir sollten unseren Blick weitern oder erweitern. Und zwar Förderung von unterrepräsentierten Gruppen. Das Stichwort Vielfalt fördern. Wir sind immer noch, auch das zeigen die Daten, ich habe ganz am Anfang den Einstieg gemacht mit Zahlen, Daten, Fakten, wir sind immer noch meistens männlich organisiert in Sportvereinen. Das heißt, im Vergleich zur Bevölkerung haben wir weniger Frauen, die in Leitungspositionen sind oder ein Ehren übernehmen. Genauso wie wir Menschen mit einer Migrationsgeschichte noch unterrepräsentiert haben und da fallen sicherlich noch viel mehr Vielfaltsmerkmale dir ein. um die du dich kümmern kannst. Auch Menschen mit einer Behinderung zum Beispiel in ein Ehrenamt zu bringen, kann sich durchaus lohnen, weil die Perspektive sehr, sehr wertvoll sein kann, um eben auch mal neue Projekte voranzubringen. Und dementsprechend, genau, schärf den Blick gerne auch mal links und rechts von deiner Bubble, von deinem Freundeskreis, von deinem Bekanntenkreis und von den Leuten, mit denen du eh nur abhängst. Und von daher, das ist total wichtig, auch da nochmal zu schauen, wen können wir noch mit einbeziehen, wie können wir die Perspektiven erweitern, weil auch daraus ergeben sich Chancen. Und als zweites habe ich nochmal ganz, ganz starken Appell zum Thema Digitalisierung. Wir reden mittlerweile ja auch davon, dass die KI relativ viele Aufgaben von uns übernehmen könnte, die in der Administration sind. Da sind wir Stand heute auf jeden Fall schon auf einem guten Weg. Die künstliche Intelligenz, Digitalisierungsprogramme, die kann schon einiges, noch nicht alles. Ich bin mir relativ sicher, dass die gar nicht mehr so lange brauchen wird, um so eine digitale Geschäftsstelle oder sowas für auch ehrenamtlichen Vereinen anzubieten. Dementsprechend Digitalisierung ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört auch so das Thema Veränderungsbereitschaft. Denn in Vereinen gibt es oft eine, ich sag mal, eingeschränkte Veränderungsbereitschaft und das ist eher schlecht und gehört heute eben dazu, dass man die Veränderungsbereitschaft mitbringt. Früher war vielleicht alles anders, aber bestimmt nicht nur besser und so eine rückwärtsgewandte Haltung, die ist nicht mehr zeitgemäß. Und Thema Zeit, der Timer klingelt schon wieder. Ich find's immer Wahnsinn, Martin, wenn wir hier uns mal so ein Zeitlimit setzen, wie schnell das dann doch wieder rum ist. Ich hätte jetzt nicht mehr so viele Punkte auf der Liste, von daher bin ich zufrieden. Wie schaut's bei dir aus? Fehlt dir noch irgendwas?
Alternativ für alle Ehrenamtsfolgen, die wir aufgenommen haben, sind ja bestimmt 15. Da kriegt ihr noch mal ungefähr dann jedes Mal eine halbe Stunde Input dazu. Und dann seid ihr mit 7,5 Stunden auch ganz gut versorgt Audiomaterial. Also Vereine ist vielleicht auch das Thema, da gibt's genügend Folgen. Aber wie gesagt, wir fanden es einfach super spannend, auch mal Unternehmen, Politik noch mal so ein bisschen zu begutachten. Auch wenn wir natürlich selber wissen, dass wir das leider nicht ändern können, außer wir kommen in das gewählte Amt eines im föderalen System oder in der Gesamtrepublik, was wir aber nicht vorhaben.
Landtagsabgeordneter Schüttler, bitte einmal aufstehen. Nee, bitte. Ne? Ja. Da der Timer abgelaufen ist, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf die heutige Episode. Ich fand's mega spannend wieder und wie gesagt, die Liste hätte man beliebig verlängern können. Vielleicht müssen wir fürs zukünftige Format nochmal schauen, dass wir nicht so viele Listenpunkte draufschreiben, sondern eher in die Tiefe gehen. Aber ich hoffe trotzdem, dass du als Zuhörer was mitnehmen konntest, auch von unserem kleinen Austausch hier. Dementsprechend schließen wir die Episode heute einfach dann.
Genau, ich würde einfach sagen, wie gesagt, das war jetzt eine Diskussionsfolge, die wir jetzt aufgenommen haben. Wenn ihr Interesse habt an diesem Format und es gut findet, das erste Mal war ja sehr positives Feedback, was wir so bekommen hatten, dann schreibt uns gerne an info@vereinstrategen.de oder halt auch gerne bei Social Media unter Vereinstrategen bei Instagram und Facebook. Dann freuen wir uns natürlich darauf, noch mehr zu diskutieren. Gerne das nächste Mal auch wieder im Schlagabtausch. Ist das nicht so ruhig wie heute und so gesittet. Genau, in 2 Wochen gibt es dann keine Diskussion, logischerweise. Aber was anderes Cooles, also seid gespannt. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit oder beziehungsweise dir natürlich auch und sagen wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.